so, da hört der Radio Dreieckland zwischen 100 und 104 MHz. Wie immer jeden Donnerstagabend um 7:45. Jetzt müsst ihr Acht geben, denn seit Neuestem sende unsere Kollegen aus dem Elsass jeden Tag um die gleiche Zeit, 7:45, eine Viertelstunde Nachrichten. Also wenn ihr jetzt die Musik hört und Radio Dreieckland hört, dann müsst ihr Acht geben, dass er uns reinkriegt am Donnerstag und nicht die Elsässer. Denn die senden nur auf Französisch und wir senden auf Alemannisch.
Alle Lieder, die das jetzt schon gehört haben, die haben schon einen guten, richtigen Sender drin.
Ah ja.
Tja, die Woche macht das Programm die Antenne Freiburg und wir haben diesmal ziemliche Schwierigkeiten gehabt, die Sendung zusammenzustellen, weil unheimlich viele Leute Beitrag gebracht haben diesmal. Die Sendung ist auch wieder überlang und uns wird es so langsam unheimlich, wenn wir so lange Sendungen machen müssen. Also bitte achtet darauf, dass wenn ihr uns Beiträge schickt, dass die nicht länger wie 5 Minuten sind, weil sonst kommen wir da noch viel stärker ins Gehege vom Staatsapparat.
Trotzdem, schickt fleißig weiter Kassetten.
Ja, Sel, auf jeden Fall. Und alle Sachen, die wir heute erwähnen, kürzer hören müssen, werden auf jeden Fall nächste Woche nachgesendet. Das ist ja auch klar.
Der Inhalt
noch. Wir bringen heute Beiträge zu Fessenheim, unserer geliebten Harrisburg, ganz nah bei. Zu dem Besuch von ein paar Leuten bei Nothelfer, zwecks Übergabe von 30.000 Unterschriften gegen das Kernkraftwerk. Dann ein Beitrag zum Pfingstmarsch, einen zum Friedensmarsch am 7. Juni und einen Beitrag dazu, wie deutsches Recht gesprochen wird. Und als Schluss ein Beitrag zum Nazi-Treffen in Schönau.
Tja, danach noch ein paar Kurzmeldungen aus der Region. Ja, von dem, was wir wissen.
Und jetzt noch eine ganz tolle Nachricht. Der Günther und der Uwe sind frei. Trotzdem ist der Schorsch noch immer in Karlsruhe im Knast. Und deswegen müssen wir weiter fordern, Freiheit für Schorsch, aber Forsch. Und aus der Erfahrung weiß man, dass es ganz toll für die Leute im Knast ist, wenn sie Briefe kriegen. Also schreibt, was das Zeug hält. Ihr könnt auch Geld abgeben im Jos Fritz. Das wird dann dazu verwendet, dass die Leute Bücher geschickt kriegen.
12 Uhr. Hier ist der japanische Rundfunk-Landesstudio Tsuruba. Sie hören Nachrichten. Am frühen Morgen wurde bekannt, dass sich im französischen Kernkraftwerk Fessenheim vor 6 Wochen ein schwerer Zwischenfall ereignet hat. Durch ein Leck im Primärkreislauf traten 40 Tonnen radioaktives Wasser aus, die nach amtlichen Berichten direkt in den Rhein geleitet wurden. Die Behörden haben ab sofort den Verzehr von Rheinfischen untersagt. Die Bevölkerung reagierte beunruhigt. Nach Auskunft von Regierungsstellen besteht kein Anlass zur Sorge. Der Zwischenfall wurde durch Routinekontrollen des Rheinwassers bekannt, das in den letzten 10 Tagen erhöhte Radioaktivität aufwies. Es wird vermutet, dass die Betreibergesellschaft EDF den Zwischenfall nicht bekannt gab, um den Ausgang der französischen Volksabstimmung über das Atomprogramm nicht zu beeinflussen. In Tokio kommentierte die Umweltbehörde, dass Ähnliches bei japanischen Reaktoren auf keinen Fall vorkommen könnte.
Diese Nachricht haben wir auf den Kopf gestellt. Der beschriebene Unfall ereignete sich nicht in Fessenheim, sondern wurde kurz nach Ostern aus Japan bekannt. Kurz nachdem wir uns das ausgedacht hatten, wurde unsere Fantasie leider ein Stück weit von der Wirklichkeit eingeholt.
Seit Montag, den 18. Mai, befindet sich im Primärkreislauf des Atomkraftwerkes Fessenheim ein Leck. Pro Stunde fließen 10 Liter radioaktives Wasser in den Sekundärkreislauf.
In Fessenheim sind Risse, der Dreck der Zirke raus. Und trotzdem schaltet man das Ding nicht aus. Und kein Beamter lässt da an den Sirenen tun. Wieso, das ist doch bloß eine Information. Du gehst zum Beamten, was hast du davon? Ein Haufen leere Worte, ein mieses Bonbon. Du sagst, wir sind bedroht, es geht um dich und mich. Er kennt nur seine Akten, doch uns sieht er nicht.
23. Mai, Freitagmorgen um 10 Uhr, haben wir wieder mal unseren Regierungspräsidenten Nothelfer besucht. Wir, das waren ungefähr 12 Leute von den badelsässischen BIs. Dazu kamen noch 4 Presseleute. Offiziell angemeldet waren wir nicht, aber da von der Presse jemand im Regierungspräsidium angerufen hatte, waren sie schon vorbereitet. Als wir in die Vorhalle kommen, steht schon die Polizei bereit. Der Nothelfer ist nicht da, aber unser Katastrophenverwalter Ruh ist in einer halben Stunde bereit, uns zu empfangen. Während dieser Zeit machen wir eine kurze Pressekonferenz.
Und ich wollte eigentlich noch ein klein bisschen was sagen zu der Informationspolitik. Denn der dicke Hammer, der kam eigentlich erst am Dienstag. Da kam nochmal über den Südwestfunk eine Nachricht, dass das Wasser, das radioaktive Wasser wohl in den Rhein geleitet würde, was da rauskommt. Oder jedenfalls eine Nachricht über ich habe hier selber nichts gehört, eine Nachricht nochmal über den Unfall. Daraufhin wurde nochmal angerufen im Regierungspräsidium, so zwischen 4 und halb 5. Und da war hier natürlich nicht mehr besetzt, wurde angerufen bei der Polizei. Der Kommissar vom Dienst dort sagte, er könne keine Auskunft geben, dürfe es nicht. Hat sich aber bereit erklärt, mit seinem Chef zu verbinden, dessen Namen ich nicht weiß. Und dieser Mann hat explizit gesagt, erst einmal, er dürfe keine Auskunft geben, sei verboten. Daraufhin wurde nachgefragt, wie es denn sei, wenn ein größerer Unfall passiert. Seine Antwort, auch dann dürfe er keine Auskunft geben, überhaupt keinen. Denn es würde dann ein Krisenstab gebildet. Dieser Krisenstab würde ein Referat für Öffentlichkeitsarbeit bilden. Und dieses Referat für Öffentlichkeitsarbeit würde dann die Bevölkerung, falls sie noch vorhanden ist,
das hat er aber nicht gesagt.
Das hat er nicht gesagt, nein. Würde dann die Bevölkerung informieren. Das heißt also, hier ist eine Informationspolitik oder besser eine Nicht-Informationspolitik, wie man sie sich schlimmer eigentlich gar nicht mehr vorstellt.
Und ich bin angerufen worden von mehrerer Mutter von kleinen Kindern, die auch mehr wohnen zu Fessenheim, also in der Richtung. Und sie haben mich gefragt, ja, was ist geschehen? Da habe ich gesagt, ich weiß auch nicht, ich telefoniere rum. Sie haben gesagt, sie würden auch rum telefonieren. Da war gar keine Auskunft zu bekommen. Und gerade Kleinkinder und Säuglinge und Ungeborenen sind am meisten gefährdet von Radioaktivität. Und dass überhaupt keine Auskunft da zu kriegen war, überhaupt nicht, automatische Telefonbeantworter oder so. Oder eine Polizist hat in Breisach hat gesagt, ach, wenn die Sirenen heulen, dann werden sie wissen, dass etwas geschehen ist. Das ist ein Polizei in Weiser. Das ist ein völliger unsinniger Zustand. Ne? Wir wussten weder wie viel Radioaktivität, wo sie es verlangen, wo nicht. Es ist einfach unmöglich, als seine Elternteil, die Verantwortung hat für kleine Kinder, dass man so einen Zustand machen will.
Lex ist noch wichtig zu sagen, dass einmal Lecks dadurch so gekennzeichnet sind, dass sie nicht kleiner werden, sondern nicht nur größer werden können. Dass hier sich um Temperaturen von mehreren hundert Grad dreht, der große Druckunterschiede zwischen den Kreisläufen, das Material allerhöchster Belastung ausgesetzt ist. Und vor allem, wenn dann noch mit verschiedener, Last der Reaktor gefahren werden soll. Und man sagt ja, das ist nicht weiter schlimm, es läuft ja dann nur im Sekundärkreislauf. Aber jetzt wäre zu überlegen, was passiert dann mit dem Wasser aus dem Sekundärkreislauf? Und da wird immer wieder ungefiltert, ohne dass man irgendwelche Stoffe zurückhält, auch Dampf abgelassen. Für den Sekundärkreislauf befindet sich ja der Dampf, der die Turbinen dann antreibt. Und da wird oft einfach, man muss laufend irgendwelche Druckausgleiche machen, wird also Dampf abgelassen. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass dieser Dampf schwach radioaktiv ist. Das ist aber so, dass ja eben dieses Wasser von dem Primärkreislauf in der größeren Menge übertritt. Und der Primärkreislauf, dieses Wasser, das umfließt ja vielleicht die Brennschäden, das heißt der Ort der Fernspaltung. Das sind hochaktive Schadprodukte. Und die treten nun über und kommen dann über dieses Dampfablassen wiederum in die Luft.
Das Trampeln, das gerade zu hören war, stammt von Polizisten, die gerade durch die Vorhalle marschiert kommen. Was müssen diese Herren eine Angst vor der Bevölkerung haben? Statt sich um den Schutz der Bevölkerung zu kümmern, sind sie überwiegend damit beschäftigt, sich und ihre Akten vor der Bevölkerung zu schützen.
Du rufst in großer Sorge den Freund und Helfer an, in Fessenheim. heimisch der Fall, was ist da dran? Die Polizei erklärt dir, dass sie nichts sagen kann. Ihr ist im Mund verboten, selbst bei Alarm. Du gehst zum Beamten, was hast du davon? Ein Haufen leere Worte, ein mieses Bonbon. Du sagst, wir sind bedroht, das geht um dich und mich. Der kennt nur seine Akten, doch uns sieht er nicht.
Nach der Pressekonferenz werden wir in den Sitzungssaal gelassen. Das Mikrofon scheint Herrn Ruh mächtig Angst zu machen.
Neueste Stand, Herr Ruhe, denn
vielleicht können wir uns auf eines einigen. Das haben wir schon beim letzten Gespräch noch mal Staatssekretär gemacht. Ich darf Sie bitten, von elektronischen Aufzeichnungen abzusehen.
Was ist denn da die Begründung dafür? Ich fand es auch bei dem damaligen Gespräch mit angebracht, eigentlich da auch.
Das hatten wir auch schon mal vorher. Das ist im Grunde eine Ermessensfrage desjenigen, der zu Auskünften zur Verfügung steht, ob er das zulassen möchte oder nicht. Ich habe von einem Gespräch, was wir mal hier hörten, hinterher gehört, dass das dann wieder über Radio Werte Fessenheim ausgesendet wurde. Und das hören wir nicht, wir wissen nicht, wie das zusammenkommt. Ich möchte deshalb grundsätzlich einfach bitten, dass wir es nicht tun. Und darf Sie, das gilt natürlich nicht für den Südwestfunk, das ist klar.
Vor was hat Herr Ruh so Angst? Dass seine Inkompetenz zu öffentlich wird, wenn er in Radio Dreieckland im Originalton zu hören ist? Der Südwestfunk war nämlich nur an einem Kurzinterview interessiert. Und da können Widersprüche und Fehler mit Leichtigkeit weggebügelt werden. Entsprechend war auch das Gespräch. Außer seinem unerschütterlichen Glauben an die Korrektheit der offiziellen Meldungen von Fessenheim war nichts Konkretes zu erfahren. Lediglich, dass Fessenheim bis zur nächsten Inspektion im Herbst lustig weiterlaufen soll. Der Auskunftsverweigerung der Polizei versprach er allerdings nachzugehen. Diese sei gegen seine Anweisungen gewesen. Hat der Polizist vielleicht zu offen aus der Schule geplaudert?
Zum Beamten, was hast du davon? Ein Haufen leere Worte, ein mieses Bonbon. Du sagst, wir sind bedroht, das geht um dich und mich. Der kennt nur seine Akten, doch uns sieht er nicht.
Jetzt muss ich erstmal mein Fahrrad reparieren für Pfingsten. Kennst du jemanden, der mir einen Schlafsack leihen kann?
Ja, ich hab dir einen. Aber weißt du eigentlich genau, wie das abläuft mit dem Pfingstmarsch?
Nein.
Ja, dann erzähle ich dir das mal. Und zwar geht es am Samstag, den 6. Juni los. Und zwar dieses Jahr mit dem Fahrrad. In Freiburg treffen sich die Leute um 9 Uhr am Karlsbau und fahren dann über Lehn, Umkirch, Gottenheim und Iringen nach Breisach. Die Mülheimer übrigens, die fahren um 10 Uhr am Bahnhof in Mülheim ab. Um 11 Uhr dann eine kurze Rast in Breisach, werden Flugblätter verteilt und dann geht es weiter ins Elsass, wo man so gegen 15 Uhr in Colmar am Platz Scheurer Kästner sein werde. Und dann mit dem Radfahrer aus dem Elsass, der Schweiz und aus dem Markgräflerland treffen werde. Und dann gibt es da eine Demonstration durch die Stadt. So gegen 18 Uhr ist geplant, dass wir dann mit der Richtung Namsheim abfahren. Dort gibt es dann Nachtessen und da übernachten wir auch auf der Wies. Dann am Sonntag, den 7. Juni, da geht es dann weiter nach dem Frühstück, das morgens um 10 Uhr ist. Dann, es geht Richtung Neuf-Breisach. Wenn wir die Grenze überschritten haben, das wird so gegen 1 Uhr sein, fahren wir nach Bremgarten. Und dort am NATO-Flugplatz treffen wir uns mit den Teilnehmern vom Friedensmarsch. Und da gibt es dann eine gemeinsame Kundgebung. Und um 8 Uhr abends ist ein Fest noch. Und da gibt es dann Rückfahrmöglichkeiten vermutlich nach Freiburg mit dem LKW oder Zug oder, ja, das wird sich halt noch rausstellen. Was noch arg wichtig ist, dass man ein Zelt mitbringen muss und einen Schlafsack, sowie Verpflegung für 3 Tage, Besteck, Geschirr und vor allem einen Ausweis. Und schön wäre es, wenn ihr eure Fahrräder noch mit Fahnen und Plakate schmücken würdet. Und einen Regen- und einen Sonnenschutz, den brauchen wir auch noch. Und vor allem gute Laune und Fantasie. Also dann, auf geht's für ein atomfreies Dreieckland.
Spiel. Manchmal glaube ich fast dahinter steckt bestimmt so ein Komplott. Ja, aber ich krieg schon das Kraftwerk wieder flott. Ich bin Klempner beim Reaktor, da ist immer was kaputt. Ich bin Klempner beim Reaktor, da ist immer was kaputt. Ich bin Klempner beim Reaktor, da ist immer was kaputt. Ich bin Klempner beim Reaktor, da ist immer was kaputt. Ich bin Klempner beim Reaktor, da ist immer was kaputt. Ich bin Klempner beim Reaktor, da ist immer was kaputt.
In nächster Zeit werden verschiedene antimilitaristische Aktionen stattfinden. Ein Anfang ist heute das Friedensfest im Stadtgarten, das im Augenblick im Theatersaal der alten Uni seine Fortsetzung findet. Dort gibt es ein Theaterstück, Musik, Filme, Dias, Unterhaltung und Gespräche mit anderen Leuten. Am Dienstag werden von der NATO-Schaltzentrale in Ramstein Blockaden stattfinden. Wer Lust hat, mit nach Ramstein zu fahren, kann sich ja heute Abend auf dem Fest noch melden. Am 27. und 28. Juni wird in Breisach ein grünes Friedensfest stattfinden. Zu diesem Fest wird unter anderem Daniel Ellsberg kommen, der die Pentagon Papers veröffentlicht hat. Als die wohl größte Aktion dieses Sommers wird vom 1. bis zum 13. August in Holland der 6. internationale gewaltlose Marsch für Entmilitarisierung stattfinden. Kontaktadresse für Leute, die Interesse haben, mitzufahren, ist die Fabrik in der Habsburger Straße 9 über die gewaltfreie Aktion.
Ist mein Vaterland und ist mir kalt trotz alledem. Zerrissen, wie ich keines fand, und doch mein Land trotz alledem. Trotz alledem und alledem, wer sich wehrt, lebt eh sehr unbequem. Die Wahrheit tut im Osten weh, im Westen auch trotz alledem.
An Pfingsten findet dann noch eine große gemeinsame Aktion der Ökologie- und Friedensbewegung aus dem Dreiecksland statt. Und zwar starten am Samstagmorgen, am Pfingstsamstag, Radfahrer aus Lörrach, Mülheim und Freiburg Richtung Colmar und fahren am Sonntag dann Richtung Bremgarten weiter. Am Pfingstsonntag wird außerdem noch ein Friedensmarsch stattfinden. Er beginnt um 14 Uhr am Bahnhof in Bad Krozingen und wird sich um 16 Uhr in Bremgarten mit den Radfahrern treffen. Dort gibt es dann eine Abschlusskundgebung. Als Redner haben bisher zugesagt Solange Fernex aus dem Elsass, Peter Weishaupt vom Schweizer Friedensrat und Roland Vogt vom BBU. Am Abend findet dann irgendwo zwischen Bremgarten und Bad Krozingen noch ein Fest statt, auf dem verschiedene Liedermacher und Gruppen aus der Region auftreten. Zum Beispiel Ernst Born, dann die Gruppe Gross aus dem Elsass und die Rote Note aus Freiburg. Noch einige organisatorische Hinweise zu dem Marsch. Nach Bad Krozingen kann man mit dem Zug fahren, und zwar fahren Züge ab Freiburg um 12.34 Uhr und um 13.36 Uhr. Abends fährt der letzte Zug von Bad Krozingen nach Freiburg um 22.40 Uhr. Wer Lust hat, kann ein Zelt mitbringen und nach dem Fest dort übernachten und montags dann die gemeinsame Rückfahrt antreten.
Bei Friedensschluss. Ich hab Zeit, dachte der Krieg, als er verjagt wurde. Ihr seid so vergesslich.
In der vorletzten Sendung auf einen Gerichtstermin im Amtsgericht hingewiesen, wo möglichst viele Leute hinkommen sollten. Was aus dem Prozess gegen einige Jugendliche, um die es da ging, geworden ist, das hört ihr da in dem nächsten Beitrag.
Sie können jetzt gerade noch mal ganz kurz erzählen, warum ihr jetzt da die Aufsichtsbeschwerde eingelegt habt.
Ja, das war eigentlich so. Wir haben nicht nur die Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt, sondern auch Strafanzeige gestellt gegen die zwei Polizisten. Und zwar, also mir ging es so, dass mir es unheimlich gestunken hat, wie wir mitgekriegt haben, wie praktisch jemand, ein Jugendlicher, direkt von der Straße weg mit der Polizisten mitgenommen werden kann. Und zwar eigentlich für ein ganz geringes Verkehrsdelikt, nämlich da ist da gerade die halbe Straßenseite bei Rode wird anbegangen.
Und wie ging es dann weiter? Habt ihr was mitgekriegt dann, wie das, diese Strafanzeige verfolgt wurde?
Ja, also das haben wir eigentlich erst dann erfahren, als wir selber vernommen worden sind. Und zwar ist der Spieß rumgedreht worden. Das haben wir später im Prozess erfahren. Bevor das Verfahren gegen die zwei Bullen eingestellt worden ist, ist also von der Oberstaatsanwaltschaft ein Verfahren gegen uns eingeleitet worden. Und wir sind dann von der Landeskripo vernommen worden und haben bei der Vernehmung erfahren, dass die Polizisten und der Jugendliche, den sie mitgenommen haben, vernommen worden sind und dass sie ausgesagt haben, dass sie sich korrekt verhalten hätte und der Jugendliche dem angeblich beigestimmt hat. Und daraufhin haben sie uns eben angezeigt. Und ja nun, dann sind wir eben vernommen worden, zuerst formlos von der Kripo, eigentlich überhaupt nicht als Angeschuldigte, haben das dann erst auf dem Landeskriminalamt erfahren, dass wir jetzt also angezeigt sind. Und innerhalb dieser Vernehmung kam dann raus, dass wir also verdächtigt werden, eine politische Gruppierung, und zwar eine kriminelle politische Gruppierung zu sein, und zwar KBW oder sowas, die sich zur Aufgabe machen, also immer in Gruppe aufzutreten und Bulle anzuzeigen. Und dass unsere Strafanzeige und unsere Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Bulle auf einer KBW-Schreibmaschine von dem Freiburger KBW-Rechtsanwalt getippt worden sei.
Ja, also nach der Vernehmung sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass das Verfahren gegen uns eingestellt wird. Und zwar, weil der Polizeibeamte gesagt hat, dass es wahrscheinlich eingestellt werden soll. Ja, und wir haben dann ewig lang nichts mehr gehört von der ganzen Sache und haben dann Anfang Dezember, völlig überraschend für uns, jeder einen Strafbefehl gekriegt über 25 Tagessätze, 20 Mark, also 500 Mark. Wir haben dann uns da mal geguckt und überlegt, was wir machen, haben dann erstmal auf jeden Fall Einspruch erhoben gegen den Strafbefehl. Und haben uns dann mit zwei Rechtsanwälten zusammengesetzt und mal die ganze Sache besprochen. Ja, und jetzt war vorletzte Freitag war jetzt Verhandlung gegen uns.
Und wie hat sich jetzt der Vorfall dargestellt in der Verhandlung?
Es war so, dass Als Zeuge waren die zwei Polizisten da und der Jugendliche, der da über die Ampel gegangen ist. Und in der Verhandlung ist eigentlich ziemlich deutlich rausgekommen, dass der Vorwahl, wie wir geschildert haben, eigentlich genauso gestimmt hat. Das heißt, dass die Polizisten ziemlich gefährlich in der Kreuzung gewendet haben, dass sie den Jugendlichen also mindestens in irgendeiner Form beleidigend angepöbelt angepöbelt haben. Und da sind auch ziemlich brutal ins Auto dann geschmissen haben, bevor er überhaupt Zeit gehabt hat, nachzufragen, was eigentlich los ist, beziehungsweise überhaupt sich richtig auszuweisen.
Ja, und da dann dazu kommt, ist, dass die zwei Polizisten sich in der Verhandlung widersprochen haben, also in einige wichtige Aussagen, und der Jugendliche eigentlich mehr in seiner Aussage zu dem tendiert hat, wie mir die Sache dargestellt habe, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass ein Freispruch erfolgen müsste. Und nach den recht guten Plädoyers von unserer Anwältin und nach dem recht miese Plädoyer von der Staatsanwältin haben wir eigentlich gedacht, dass die Sache jetzt klar sei. Und dann kam halt der Hammer. Ne? Da kam der Richter mit dem Urteil raus und hat halt wieder Tagessätze verhängt, und zwar 10 Tagessätze für jeden, a 15 bis 55 Mark, je nach Einkommen, weil das bei uns 6 unterschiedlich ist. Und in seiner Urteilsbegründung hat er also so circa eine halbe Stunde erzählt, dass also er uns in fast alle Punkte der Anklage freisprechen muss, weil er das nicht beweisen konnte, dass mir hier bewusst und vorsätzlich die Polizisten falsch verdächtigt habe. Gestützt hat er sein Urteil auf eine Aussage in unserer Strafanzeige, worin mir geschrieben habe, dass die zwei Polizisten in einer uns gefährdenden Weise sehr rasch davon gefahren sind. Und wir haben da alle 6 ja unterschrieben gehabt. Und in der Vernehmung zum Tathergang hat sich während der Verhandlung halt rausgestellt, dass nur 2 von uns vor dem Auto gestanden sind. Und daraufhin hat er behauptet, dass also nur 2 von uns gefährdet waren, mir aber alle 6 unterschrieben habe und uns geschrieben habe in der Strafanzeige, und deswegen hätte mir hier eine falsche Aussage gemacht. Ne? Und darauf hat er sein Urteil gestützt. Ja.
Ja, dass er halt nochmal deutlich gesagt hat, dass seiner Meinung nach der Punkt aufgebauscht gewesen wäre von uns. Mhm. Und uns ging es aber so, dass auch die von uns jetzt neben dem Auto gestanden sind, eigentlich ziemlich verschrocken sind, weil das Polizeiauto also immer ziemlich Affenzahn weggefahren ist und die Polizisten im Prozess auch ausgesagt haben, dass sie das deshalb gemacht hätten, weil sie sonst Angst gehabt hätten, da entwickelt sich irgendwas und sie müsste womöglich uns noch mitnehmen aufs Revier. Mhm. Also was glaube ich ziemlich deutlich in der Begründung rauskommen ist, dass es eigentlich das erste Priorität in dem Prozess war, dass die Staatsorgane eben geschützt werden sollen durch das Urteil. Dass es also nicht in erster Linie darum ging, jetzt genau herauszufinden, was jetzt zu beurteilen, was jetzt wirklich abgelaufen ist, sondern dass das Wichtigste eben war, dass die Polizisten und ihr Handel eben durch die Entscheidung des Gerichts eben geschützt bleibt oder geschützt wird.
Schutz der Rechtspflege.
Also ging es weniger darum, irgendwie ein Recht zu sprechen, als eben die Bulle abzudecken?
Also ich glaube, dass der Richter, also ich habe den Eindruck, dass der Richter schon bemüht war, daraus zu finden, was da wirklich abgegangen ist. Aber für mich hat er dann einfach die Verhältnismäßigkeit einfach verletzt. Weil er den einen Punkt, wo er gemeint hat, wir hätten die Polizisten falsch verdächtigt, dass er den so überbewertet hat. Im Gegensatz zu den ganz anderen Sachen, die im Prozess eben rausgekommen sind, die Widersprüche, die zwischen den Polizisten, die Aussage von den Polizisten bestanden haben und auch eben das Verhalten von den Polizisten, nämlich dass sie ihn so brutal reingeschmissen haben, das kam dann überhaupt nicht mehr vor. Und damit kam für mich eben klar zum Ausdruck, dass es eben darum ging, ja, das Verhalten von der Polizisten eben abzudecken und zu schützen.
Ja, auch vorbeugend zu wirken einfach, dass man eben in Zukunft solche Vorfälle, dass die keine solche Größenordnung mehr erreichen. Ne? Obwohl ja eigentlich die ganze Sache nicht von uns, sondern von den Staatsorganen aufgebauscht worden ist.
Ja, und wie soll jetzt die Sache weitergehen?
Ja, also wir sind nach dem Urteil nochmal zusammengesessen mit unserer Rechtsanwältin, beziehungsweise mit den zwei Rechtsanwälten, die zwei von uns haben, weil man ja nach der Antiterrorgesetze nicht mehr einen Anwalt für mehrere Leute in der gleichen Strafsache haben darf. Und haben also überlegt, dass man also auf jeden Fall ein Rechtsmittel einlege, und jetzt sind wir also in Berufung gegangen, innerhalb der Woche Frist. Und die Berufungsverhandlung wird am Landgericht stattfinden, voraussichtlich im September oder Oktober. Also was mir noch wichtig wäre zu sagen, ist einfach, dass mir vor allen Dingen bei der ganzen Geschichte bis jetzt am meisten gestunken hat, dass wir in eine politische Ecke gedrängt worden sind, was ja bei der Vernehmung durch die Landeskripo rausgekommen ist, dass mir also KBW verdächtig wäre. Und ich finde es irgendwie bezeichnend, so auch für die ganze andere Sache, die zurzeit laufen, Freiburg und in anderen Städten, dass man halt, wenn man sich gegen irgendwas wehrt, gegen irgendwelche Staatsorgane wehrt, in eine Ecke gedrängt wird, in eine linke und möglichst noch kriminelle Ecke. Und selbst wenn man jetzt KBW-Angehörige wäre, wäre das ja noch lange kein Grund, uns dermaßen in die Mangel zu nehmen.
Er muss nicht wieder braune Hemden tragen. Die rechte Hand bleibt an der Hose nah. Er muss nicht juden, kann auch andere jagen. Vielleicht braucht er noch nicht mal Stacheldraht. Er muss sich keinen rechten Scheitel richten und nicht in Knobelbechern stehen. Er muss ganz sicher nicht Gestapo-Reim dichten und nicht gestapohaft in Leder gehen. Es liegt an uns, ob wir sie noch erkennen, bevor sie sich mit unserem Blut beschmieren. Es ist egal, wie sie sich heute nennen, nur was sie tun, darf uns interessieren.
Den 24. Mai hielten Alt- und Neonazis in Schönau im Wiesental eine Albrecht-Leo-Schlageder-Gedenkfeier ab. Gegen diesen Nazi-Aufmarsch protestierten die südbadischen DGB-Kreisverbände mit einer Protestveranstaltung in Schönau am Samstagnachmittag und antifaschistische Aktionskomitees am Sonntag mit einer Kundgebung und einer Demonstration. Die Schlageder Gedenkfeier, die von der NPD organisiert wurde, ist vom Landratsamt Lörrach nicht verboten worden. Vielmehr wurden die am Sonntag anreisenden Antifaschisten aus ganz Südbaden und der Schweiz in den Ortseinfahrten von Schönau von Polizeiketten mit Maschinengewehr im Anschlag empfangen und nach Waffen untersucht. Im Freiburger Bus der VVN, Bund der Antifaschisten, wurde einem Mofa-Fahrer der Sturzhelm beschlagnahmt. Der Motorradgruppe Coole Wampe aus Freiburg wurden während der Veranstaltung zwei Maschinen beschlagnahmt. Grund: Sie würden mit den Motorrädern Gegenaufklärung gegenüber der Polizei betreiben. Transparenzstangen wurden auf ihre Normlänge von 2 Metern gemessen. Sind sie länger, so ein Polizeisprecher, werden sie als Angriffswaffen eingestuft. Der ganze Ort war eine Polizeifestung mit NATO-Stacheldraht und Wasserwerfern. Der Friedhof von Schönau, wo die Nazi-Feier durchgeführt wurde, war zu einer uneinnehmbaren Polizeifestung umfunktioniert worden. Den antifaschistischen Demonstranten wurde ein Flugblatt des Landratsamtes und der Polizeidirektion Lörrach in die Hand gedrückt, wo zu lesen war: Recht und Gesetz aber lassen ein Verbot der NPD-Veranstaltung nicht zu. Sie verpflichten die Polizei sogar dazu, die Versammlung gegenüber Störern zu schützen. Die NPD hat das Recht, eine öffentliche Schlagerfeier abzuhalten. Da vom antifaschistischen Aktionskomitee, von der VVN, dem Bund der Antifaschisten und vom DGB Gegendemonstrationen angemeldet wurden mit dem Ziel, die NPD-Veranstaltung zu verhindern, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, mit Polizeikräften zu gewährleisten, dass die Partei von ihrem Grundrecht der Versammlungsfreiheit Gebrauch machen kann.
Die Spur des Faschismus, des Terrors der Nacht, den sie heute ehren. Schlagitter der Mörder hat streikende Arbeiter umgebracht. Den sie heute ehren. Schlagitter der Mörder hat streikende Arbeiter umgebracht.
Albrecht Leo Schlageder, in Schönau geboren und dort beerdigt, war im Ersten Weltkrieg Offizier, hatte sich 1919 den Freikorps angeschlossen und war als Freikorpsführer im Einsatz für die Großgrundbesitzer im Baltikum. Beteiligte sich am Kapp-Putsch auf Seiten der Putschisten im Ruhrgebiet. Er wurde dort mitschuldig an blutigen Verbrechen gegen streikende Arbeiter. 1919 zog er mit seinem Freikorps gegen die Münchner Räterepublik. 1922 wurde er Mitglied der Nazi-Partei Hitlers. 1923 ging er mit einem Söldner erneut ins Ruhrgebiet, um dort Brücken und Eisenbahnzüge, die Reparationsgüter nach Frankreich bringen sollten, in die Luft zu sprengen. Ein französisches Kriegsgericht verurteilte ihn deswegen zum Tode.
Die Hand dieses Mörders, die Hand des Faschisten, erschienen in München, den Räteaufstand. Schlaggeber der Bluthund für Castro und Ludwig, wütete er an der brennenden Ruhr, Massaker und Morde an Männern und Frauen. Waren Schlaggeber blutige Spur. Massaker und Morde an Männern und Frauen. Waren Schlaggeber blutige Spur.
Hitler ließ nach seiner Machtergreifung 1933 mehrere Schlaggeder-Denkmale im Deutschen Reich bauen und machte ihn zum Nationalhelden, zum Märtyrer, der für die Ideale des Großdeutschen Reiches und für die deutsche Nation gefallen ist. Seit Jahren schon führen die alten und neuen Nazis in Schönau sogenannte Gedenkfeiern durch. In diesem Jahr kam noch die Verleihung von Orden an Personen dazu, die sich um das Deutschtum verdient gemacht haben. Der patriotische Schlagerorden wurde am Sonntag in Schönau Hitlers Stellvertreter Hess und den verstorbenen Dönitz verliehen.
Und die ihn heut ehren, die träumen von gestern und möchten schon morgen wieder zur Macht. Und die sich heut wehren, die kämpfen gemeinsam, dass hier der Faschismus nie wieder erwacht. Und die sich heut wehren, die kämpfen gemeinsam, dass hier der Faschismus nie wieder erwacht.
Am Samstag bei der Kundgebung des DGB versammelten sich 300 Demonstranten und am Sonntag bei der Demonstration und der Kundgebung der VVN zeigten 2.500 Antifaschisten, dass sie dafür sorgen wollen, dass der Faschismus nicht mehr erwacht. Verschiedene Redner von DGB und VVN machten auf den Kundgebungen deutlich, um was es geht.
Ich sage dagegen, ist wohl sein Mann mit faschistischer Vergangenheit. Mein Kaputsch, als in Deutschland von reaktionären Generälen eine Militärdiktatur errichtet werden sollte, war auch er schon mit dabei und ließ auf Arbeiter schießen. Allerdings sind wir der Meinung, dass es heute nicht um eine Auseinandersetzung um die Person Schlagenders geht. Er wird von den neuen und alten Faschisten benutzt, um den Boden für eine faschistische Diktatur in Deutschland wieder vorzubereiten. In den 50er Jahren schrieb der Dichter Bertolt Brecht: Das da hätte einmal fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch ich wollt, dass ihr nicht schon triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das gilt auch heute noch.
Der Sinus-Report, eine im Auftrag des Bundeskanzleramts angestellte Untersuchung über die Einstellung der Bundesdeutschen zum Rechtsradikalismus, belegt, dass 5,5 Millionen Deutsche ein geschlossenes, rechtsradikales Weltbild haben. Dies zeigt, dass die rund 100 Alt- und Neonazis, die an der Gedenkfeier in Schönau auf dem Friedhof teilnahmen, auf ein enormes rechtsradikales Potenzial zurückgreifen können, wenn es freigelegt wird. So wiesen auch alle Redner auf den Kundgebungen darauf hin, dass die Verherrlichung der Nazi-Diktatur und ihrer Schergen gegen den in Artikel 139 des Grundgesetzes formulierten antifaschistischen Auftrag verstößt. Diesen Nazi-Aufmarsch zu verbieten, und dass es demokratisch gesinnten Bürgern zur Pflicht wird, öffentlich gegen diese Provokation zu protestieren. Der Bürgermeister von Schönau allerdings protestierte nicht gegen die Nazis, sondern verweigerte der DGB-Kundgebung für ihre Lautsprecheranlage den Anschluss bzw. Amtshilfe aus dem Rathaus. Er sagte: Wir wollen keine Rechten und keine Linken in Schönau haben, wir wollen unsere Ruhe haben. Diese Ansicht scheint auch noch ein großer Teil der Bevölkerung im Wiesental zu teilen. Zu lange ist der Mythos des Freiheitskämpfers Schlageder, der im Kampf gegen die Besatzungsmacht Frankreich im Ruhrgebiet gefallen ist, gepflegt worden und wurden die Nazi-Veranstaltungen und Heldenverehrungsfeiern hingenommen. Abschluss der Kundgebung zogen die Demonstranten zum Friedhof, der als Sperrzone erklärt worden war, und versuchten mit Gesängen des Moorsoldatenlied, Dachau-Lied und Sprechchören die Feier der Faschisten zu stören. Das massive Polizeiaufgebot von rund 2000 Mann ermöglichte den Faschisten, ihre Veranstaltung ungestört abzuhalten und unter Polizeischutz den Friedhof zu verlassen. Die antifaschistischen Demonstranten versicherten noch einmal, nächstes Jahr doppelt so stark in Schönau zu erscheinen, um die Nazi-Verherrlichungsveranstaltung zu verhindern, und lösten anschließend auch ihre Demonstration auf.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Ja, vorhin ist schon mal gekommen. Heute Abend ist im Theatersaal von der Alte Uni ein Friedensfest und wer Lust hat, kann ja da nochmal vorbeigucken.
Ja, und morgen Abend macht die Volkshochschule Wielerwald in Sasbach in der Gaststätte Limburg eine Veranstaltung zu dem Thema Gift in der Muttermilch und über die verseuchten Rheinfische. Also morgen Abend um 8, der Dirk Scheel und betroffene Mütter bestreiten die Veranstaltung. Und morgen Abend läuft im kommunalen Kino der Videofilm von der Medienwerkstatt, in den viele sicher nicht reingekommen sind, als er damals das erste Mal im Audimax lief. Fribourg in der Stadt, und zwar läuft er dreimal morgen um 19 Uhr, um 20.30 Uhr und um 22 Uhr. Und der Film läuft nochmal am Montag, von Montag bis Mittwoch im Café Legal.
Also 1.6. bis 3.6.
Kennt ihr unsere üble Lage, die wir Tag für Tag ertragen, diesen Stumpfsinn, diese Hetze bis aufs Blut? Jeder denkt, wir sind zufrieden und die Menschen zu verschieden, und da bring mal drei Mann unter einen Hut. Auf geht's, wir werden's euch zeigen, auf geht's, wir kämpfen, wir streiken, auf geht's, ihr Wilder, desto besser, desto schöner.
Leute, haltet euch den Samstagvormittag frei. Am Samstagvormittag gegen 11 ist wieder eine Großdemo geplant in der Innenstadt. Die soll aber nicht so tranig ablaufen wie die letzten Spaziergangsdemos, die unheimlich langweilig waren, sondern sollte jeder versuchen, was dazu beizutragen. Und da wäre es ganz sinnvoll, wenn sich kleinere Gruppen bilden würden, die was auch immer, was ihnen gerade einfällt, in der Stadt machen. Und zwar nicht im großen Zug, sondern egal, wo sie sich halt gerade aufhalten. Und das kann wieder mal vom Walfischfangen bis zum Rolltreppenlaufen. Je nachdem, wozu man gerade Lust hat, das kann alles gebracht werden. Oder sollte auch.
Tja, dann nochmal von uns herzlichen Glückwunsch für Wolfgang und Mäcki, die gestern was angestellt haben und jetzt heute Abend ein Fest machen. Alles Gute für euch zwei.
Am 2. Juni findet um 20 Uhr im Kolpingsaal eine Veranstaltung unter dem Thema der Widerstand gegen das Atomprogramm nach Brockdorf und Wiel statt. Eingeladen sind Joe Lein, Peter Burg, Josef Moneta und Walter Mossmann.
Thank you.
Ja, das war's dann mal wieder für heute oben.
Ja, wenn ihr uns einen Brief schreiben wollt, unsere Kontaktadresse ist wie immer 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15.
Und für alle Leute, die Kassette schicken wollen, 5 Minuten Limit, so wie es vorher abgemacht war. Also, und dann bis zum nächsten Donnerstag. Oh, da fallen sie noch gnadenlos, was ich. Die neue Nagel, neue Aufkleber sind die wunderbare Radio Rheinland. Und kratzfest sind sie auch in der alten Farbe, grün und gelb, also mit schwarzer Schrift und unsere tolle Männle. Kaufen können wir sie überall, wo es sonst auch Aufkleber kaufen gibt. Also dann, jetzt aber. Tschüss! Yes!
Du nucléaire. Les deux autres thèmes toucheront le problème de la mise en place de nouveaux réseaux routiers et ceux que posent les importantes firmes chimiques situées le long du Rhin. Différents groupes de travail composés d'habitants d'Alsace, du Pays de Bade et de la Suisse du Nord se sont d'ores et déjà mis en place. Évidemment, est-il nécessaire de le dire, cet effort n'aura de sens que si vous tous qui nous écoutez y participez. Provisoirement, nous vous proposons de prendre contact avec nous si vous désirez participer à l'un ou l'autre de ces travaux.
Et si vous voulez obtenir le dossier sur la pollution chimique par les organochlorés, dont nous avons parlé en septembre dernier, je crois, vous pouvez en obtenir encore à Radio Verte Fessenheim, il y en a encore de disponibles.
Ja, die Bürgerinitiative von Elsass, Baden und Nordschweiz haben wieder einmal etwas unternommen. Sie haben eine Versammlung ausgerufen, da sind eben auch 50 Personen gekommen, und das ist gesehen in der Gegend von Markelsen. Sie haben die Versammlung gemacht, um zu schauen, ob die Arbeit in diesem Dreilandreck, in diesem Dreilandreck, ob das noch nötig ist, ob das überhaupt noch der Wert ist, dass man das macht, ob es weitergehen soll. Was eine Bürgerinitiative ist, das brauche ich hoffentlich nicht erklären. Das absehen eigentlich wahrscheinlich alle an der Rolle, die die Bürgerinitiative gespielt haben in der Kampf von Markelsen, Wiel oder Kaiseräugst. Und sie haben bewiesen, dass die Bevölkerung von einem Land in einem anderen Land eine Decision hat beeinflussen.
Avant de terminer notre émission de ce soir, encore quelques informations brèves. À Geispolsheim Village, dans le foyer paroissial, l'association Nature Read, l'ANR, projette deux films dimanche 18 novembre à 20h. Ces deux films, Une journée dans le Read, N'abîmons plus l'Alsace. Ces films seront suivis de débats et certainement de la création d'une section locale de l'association Nature Read. Projection du film vidéo sur Radio Verte Fessenheim. La prochaine projection aura lieu à Heimsbrunn, vendredi le 23 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Heimsbrunn. Pour lancer la grève du zèle des factures EDF en Alsace, le MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, propose à l'ensemble des associations concernées par le nucléaire une rencontre à Benfeld le samedi 17 novembre à 15h au Cercle Saint-Laurent.
Maintenant, une brève revue de presse pour terminer cette émission. Ce n'est pas la coutume d'en faire à Radio Verte Fessenheim, mais une fois n'est pas coutume. Hier soir, sur les téléscripteurs des journaux tombait cette dépêche. Un agriculteur de Fessenheim, Haut-Rhin, découvre une nouvelle espèce de radis. Une dépêche qui ne sera pas reprise, c'est ce que je pensais hier soir, mais ce matin, en ouvrant les journaux, surprise. Le Figaro, par exemple, sur deux colonnes titrait « Le Premier ministre propose la libéralisation du calibre du radis français ». Et puis dans l'Aurore, « Parce que ces terres étaient réchauffées par la centrale nucléaire de Fessenheim, un agriculteur crée un nouveau radis à triple rendement annuel. Les antinucléaires alsaciens sont médusés ». Dans la page scientifique du très sérieux journal Le Monde, on lit « Monsieur Müller, agriculteur à Fessenheim, constate une transformation biologique du radis. Un groupe d'experts du ministère du Commerce se rendra sur place pour en étudier toutes les conséquences économiques. » Dans l'humanité, on en a après les multinationales, vous vous en seriez douté. Les engrais chimiques fabriqués par les sociétés multinationales européennes nécessitent une relance de l'industrie française, c'est ce que déclarait M. Fitterman à l'Assemblée nationale. Un autre titre, agriculture contre nucléaire, qui gagnera, c'est Libération. Libération, le journal qui titre ainsi. Dans François, miracle du progrès, un radis géant pousse en Alsace. L'agriculteur méritant sera-t-il reçu à l'Élysée? Et puis dans le matin, Gaston Defer demande un moratoire nucléaire, interview en page 3. Dans les hebdomadaires, à relever, Kipolis et Minute, les plus crapuleux, on le sait. Kipolis dit « En violant la demoiselle d'honneur, le soir de ses noces, il découvre un radis géant. » Et puis, encore mieux, non, ne riez pas, c'est très sérieux et c'est même très grave. Dans Minute, les radis dégénèrent dans le Haut-Rhin, l'agriculteur était israélite. Parlons enfin des quotidiens régionaux, parce qu'ils se devaient de reprendre l'information aussi. Dans l'Alsace, un radis géant haut de 60 cm, cultivé patiemment par M. Müller de Fessenheim, notre photo, gna gna gna, gna gna gna. Et les dernières nouvelles d'Alsace, Fessenheim-Haut-Rhin, le radis divise, les agriculteurs du Bas-Rhin protestent. Vous l'avez compris, c'est une revue de presse un peu bidon, une revue de presse fiction ou réalité. À vous de juger, et puis pour être tout à fait honnête, je n'ai rien inventé. Je lis ça dans le journal de l'AMC, du Centre d'animation culturelle de Mulhouse, sous le titre « Radiographie d'un événement » qui nous annonce toute une série de manifestations consacrées à la presse régionale.
La presse quotidienne régionale, ce sera effectivement le thème de deux semaines d'animation organisées par l'AMC, l'Association Mulhousienne pour la Culture, deux semaines qui se dérouleront du 16 novembre au 7 décembre dans les locaux de l'AMC, 7 rue Alfred Angèle à Mulhouse. Outre une exposition qui se tiendra du 17 novembre au 16 décembre, diverses manifestations seront organisées. Le 21 novembre, la rédaction des dernières nouvelles d'Alsace sera à l'AMC. Le 22 novembre, l'AMC organise une rencontre avec les journalistes de la locale de Mulhouse, de l'Alsace et des dernières nouvelles d'Alsace. Enfin, le 7 décembre, l'Alsace sera installée dans la galerie AMC pour la rédaction des pages locales du journal du 8 décembre. Voilà, notre émission de ce soir est maintenant terminée. N'oubliez pas nos numéros de téléphone. 98 35 06 dans le Bas-Rhin, 68 64 14 dans le Haut-Rhin, et une adresse, Gilles Gay, bâtiment B, rue des Tulipes, 67 150 à Gerstheim, je répète, Gilles Gay, bâtiment B, rue des Tulipes, 67 150 Gerstheim.
So, das ist wieder mal gesehen für jetzt so. Vergesst das Telefonieren nicht. 98 35 06 fürs Unterland und 68 64 14 fürs Everland.
Et nos prochaines émissions, dimanche prochain à 11h, vendredi prochain à 19h30, l'émission de notre antenne locale de Fribourg, et à 19h45, notre émission d'information du vendredi soir, toujours entre 100 et 104 MHz. Bonsoir.
So, unsere nächste Sendung am nächsten Sonntag am 11. und am nächsten Freitag am halb acht, Achtung, Lokalantenne von Fribourg gesendet ihre Spezialsendung und nachher, eine Viertelstunde drauf, normale Sendung von Radio Wert Fessenheim. Salut, bin an.